Das Thema ist, es ist vollbracht, und darum machen wir weiter mit dem Evangelium der Gnade. Weil es geht im Evangelium eigentlich nur um die Gnade. Das ist das A und O, und dabei, bei der Gnade werden wir bleiben. Und da habe ich jetzt einen Vers aus der Apostelgeschichte 11, Vers 23. Da war der Barnabas unterwegs nach Antiochia. Und dann heißt es, Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss beim Herrn zu verharren. Gottes Gnade war dort sichtbar. Das ist schön, weil er sagt da, dass er die Gnade Gottes sah. Also das war nicht irgend bloß ein Wort, ganz einfach irgendein Hirngespinst, sondern die Gnade Gottes war sichtbar. Und das hat er da auch dann niedergeschrieben. Und trotzdem hat er die Jünger dort in Antiochia ermahnt, oder ich glaube, dass er heißt ermutigt, dass sie vom ganzen Herzen in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben sollen. Dass sie sich nicht ablenken und wegziehen lassen sollen von dieser Gnade einfach. Weil Herzensentschluss bedeutet wirklich entschlossen dabei zu sein, ungeteilt und nicht so halbherzig, naja, Jesus schon auch, aber andere Dinge auch. Nein, hundertprozentig mit ganzem Herzen beim Herrn, bei Jesus zu bleiben, hat er sie ermutigt. Ich mag das Wort ermahnt nicht so. Ermahnen, es ist so mit dem Zeigefinger. Das ist vielleicht bei einem oder anderen mal notwendig, aber in der Regel sind die Diener Gottes Ermutiger und nicht Ermahner. Und Jesus, der möchte auch, dass wir alle und alle seine Kinder auf dieses Level kommen, wie das dort war, dass die Gnade sichtbar ist. Und ich freue mich, wenn ich euch sehe und es geht euch gut, dann kann ich sagen, die Gnade ist sichtbar geworden. Das heißt aber nicht, wenn einmal ein Tal ist in deinem Leben, wenn es dir gerade nicht so gut geht, dass dann keine Gnade da ist. Na, das ist halt dann eine Kampfsituation. Es ist nicht immer Juki Hui, aber es ist immer besser. Also die Gnade muss sichtbar sein in unserem Leben, weil die Gnade hat uns Jesus gegeben. Und die Gnade wird sichtbar, wenn sich die Christen untereinander vergeben können. Wenn einer etwas mit dem anderen ein Problem gehabt hat oder vielleicht einmal einer ein blödes Wort geredet hat, dann ist die Gnade größer und der kann vergeben und der andere kann verzeihen. Und die Liebe deckt die Dinge zu. Wenn Liebe untereinander ist, dann ist es die Gnade sichtbar gemacht. Und der nächste Punkt, wenn Gnade offenbar ist, offenbart sich auch die Kraft Gottes. Da offenbart sich auch die Kraft des Heiligen Geistes, die heilende Kraft, die wunderwirkende Kraft, Kraft, wo es einfach notwendig ist. Die Kraft, die notwendig ist, dir den Segen in dein Vorratshaus, sage ich jetzt einfach, zu bringen. Und das wird einfach unser Ziel sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass jemand dabei ist, der sagt, ach, ich will das nicht, mir passt das so. So schön, wenn man sich in Schwierigkeiten schwelgen kann und jammern kann. Solche Leute gibt es leider auch, aber die gehören irgendwie nicht zu uns. Wir sehen mal das Ding ein wenig positiver, weil die Gnade ist vorhanden. Das heißt in der Schrift, durch Jesus Christus ist die wahre Gnade geworden und er hat sie nicht wieder abgezogen. Und wenn wir bei der Gnade bleiben, werden wir auch im Glauben wachsen. Paulus schreibt einmal an Timotheus im Kapitel 3, Vers 13, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und wenn die Christen dem Herrn dienen, indem dass sie ihm glauben, indem dass sie ihm preisen, indem dass sie sein wunderbares Evangelium auch weitersagen und ja, einfach dem Herrn dienen mit Gebet und mit Lobpreis, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann erwerben sich die Christen eine schöne Stufe. Da sehen wir, es gibt Stufen im Glauben. Man kann nicht sagen, ja, es ist bloß einen Glauben und wenn man den hat, ist gut und wenn nicht, kann man nichts machen. Das ist falsch gedacht. Man kann im Glauben auf eine höhere Levelstufe gelangen, wenn man von ganzem Herzen bei der Gnade bleibt, beim Herrn bleibt. Und dann kriegt man auch Freimütigkeit im Glauben. Das ist wichtig, das wird auch stattfinden, weil ich glaube, wenn das richtig gut fließt mit den Segnungen und mit den Heilungen und allem drum und dran, dann sind die Christen eigentlich auf einer Stufe, wo sie nicht mehr schweigen können, wo sie einfach erzählen, was Jesus getan hat. Und nicht lange rumspekulieren, darf ich das jetzt sagen oder darf ich es nicht sagen. Dann bist du einfach voll und dann Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, so heißt es. Gut, und der Glaube, der muss natürlich wachsen. Wenn die Gnade unser erfüllt, wird der Glaube, ich möchte schon fast sagen, automatisch wachsen, weil sich das die Hand gibt, weil die Gnade die Basis ist für den Glauben. Da kann der Glaube stehen, da kann er verwurzeln, da fällt er nicht gleich um, wenn einmal ein bisschen Wind geht, weil die Gnade ein festes Fundament ist. Und der Paulus schreibt einmal im 1. Korinther 13, 2, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Er spricht hier von einem Glauben, den auch Jesus schon sagte, von Berge zu versetzen. Das ist möglich. Das ist also nicht bloß irgendwas, was Jesus einmal gesagt hat, weil es ein Problemberg war. Es ist kein Problemberg gewesen und es war kein Problemfeigenbaum. Es ist tatsächlich möglich, wenn Glaube dementsprechend gewachsen ist, dass die Dinge dir gehorchen müssen. Dieser Vers ist halt also das Problem, da geht es eigentlich um ganz was anderes. Und dieser Vers wird auch gerne missbraucht von Satan oder von Predigern, die den Glauben irgendwo nicht so im Vordergrund haben. Die sagen, naja, schau her, da steht's doch, wenn du keine Liebe hast, dann ist dein Glaube auch nichts, dann brauchst du gar keinen Glauben. Musst dich zuerst um viel Liebe bemühen. Und den Glauben braucht man eigentlich gar nicht. So wird dieser Vers missbraucht. So ist es eigentlich gar nicht gemeint. Wichtig ist, dass unser Glaube wächst, dass wir in den Stufen des Glaubens aufwärts steigen. Selbstverständlich ist die Liebe genauso wichtig oder noch wichtiger, aber man kann nicht sagen, Hauptsache ich habe Liebe, dann brauche ich keinen Glauben. Das ist ein Käse. Das sind die zwei wichtigsten Dinge eigentlich für uns Christen, der Glaube und die Liebe. Und die Liebe sorgt für gute Beziehungen zwischen Menschen und auch zur Beziehung zu Gott. Weil wenn du nicht weißt oder nicht glauben kannst, dass Gott dich so sehr liebt, dann tust du dich auch schwer, von ihm zu empfangen. Gott liebt dich unbedingungslos, weil er Gnade geschenkt hat, weil durch Jesus Gnade geworden ist. Und weil Gott ein liebender Gott ist. Und das ist die Basis und so kann die Beziehung zwischen dir und deinem himmlischen Papa fest werden und stabil werden und lebendig sein. Und dann hat der Glaube kein Problem, aufzuwachsen, um die Verheißungen von Gott zu empfangen und das so, dass sie auch sichtbar werden. Jesus sagt einmal zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener des Hauptmanns wurde gesund in jener Stunde. Und das ist ein Vers, den musst du dir merken, weil dir geschieht, wie du geglaubt hast. Also sieh zu, dass du deinen Glauben auf ein Fundament der Gnade stellst und auf ein Fundament der Verheißungen des Evangeliums, dann wird dein Glaube auch Ergebnisse hervorbekommen und dann wird dir auch geschehen, wie du geglaubt hast. Weil du einfach weißt, wenn du bittest, der Papa wird es dir geben. Und nicht 5 Minuten später zweifelst, ob jetzt der das gehört hat, ob jetzt der das will, ob jetzt hier und her. Nein, es muss für uns ganz real werden. Wir beten und der Papa macht es für uns. Wir beten und der Heilige Geist ist aktiv. Die Engel sind ausgesandt und das ist die Basis für unseren Glauben. Und diesen Glauben natürlich aufzubauen, größer werden zu lassen, auf eine höhere Stufe zu bekommen, müssen wir aber auch etwas dazu tun. Aber keine Angst, keine Gesetzeswerke. Keine Gesetzeswerke, weil wenn du das anfängst, dann machst du deinen Glauben eigentlich kaputt. Das ist Stufe nach unten gegangen. Was du tun musst, ist das Ding des Evangeliums der Gnade erstens einmal zu glauben. Und du musst auch Zeit investieren, mit dem dich zu beschäftigen und auseinandersetzen, bis es dich durch und durch durchdrungen hat und erreicht hat in deinem Herzen. Diese Wahrheiten des vollbrachten Erlösungswerks, dass du sie ganz erfasst, erkennst und glaubst, ohne ein Wenn und Aber, weil das sind Zweifel. Wenn und Aber ist Zweifel. Wenn du das erfasst und dann auch anfängst, auf diesem Level zu leben, dann hast du es erst richtig erfasst. Wenn du es bloß weißt, und versuchst, ist ja schon nicht schlecht, aber da funktioniert es noch nicht. Da läuft der Motor noch nicht. Da muss das Auto schieben und das geht hart. Wenn aber der Motor einmal läuft, dann geht es ab. Wie heißt es? Schmitz Katze? Und da gibt es die Bibel, da gibt es Bücher, da gibt es Prediger und da gibt es mich hier online. Aber wir können alles nur vermitteln und wir können unterstützen. Der Hauptjob ist immer dein Job. Also nimm diese Wahrheiten des Evangeliums der Gnade so oft auf in dein Herz, bis es dir zu den Ohren raushängt. Dann möchte ich fast sagen, nein, nicht bis es den Ohren raushängt, sondern bis es zu leben beginnt und Frucht bringt in deinem Inneren. Du wirst es merken. Vielleicht hast du es schon gemerkt, manchmal keimt es auf und ja, von innen, ja, super. Und dann ist es plötzlich wieder, boah, jetzt geht es wieder schwer. Das ist der Kampf, der um dein Herz tobt. Und solange es bloß im Kopf ist, lebt es nicht. Da ist nicht das, ja, das, dieser Antrieb dahinter. Da läuft der Motor nicht. Ich sag's in der Automechanikersprache, weil da käme ich mir ein bisschen aus. Okay, programmiere dein Herz mit diesen Wahrheiten, was am Kreuz passiert ist, und mit der Liebe Gottes programmiere dein Herz dementsprechend um. Das ist das A und O der ganzen Sache. Damit tankst du voll und damit läuft auch der Motor. Und jetzt gehen wir mal das nochmal durch, das was da alles geschah. Es macht vielleicht Sinn, wenn du dir das irgendwann einmal aufschreibst, wenn du das nochmal anhörst, dann schreib dir die einzelnen Punkte auf und geh das immer wieder bildlich durch, damit es dir in deinem Herzen, ja, ein Herz merkt sich Bilder. Ein Herz merkt sich weniger Worte, ein Herz merkt sich normal Bilder. Die Worte, das haben wir im Verstand zu Hause und ein Herz merkt sich Bilder. Und dieses Erlösungswerk, das ging ja los auf Gethsemane, in diesem Garten Gethsemane, wo Jesus schon das Blutschwitzen angefangen hat vor lauter Angst, wo er schon gewusst hat, jetzt geht's los. Das war das Erste. Und dann wurde er ja zum Verhör gebracht von den Soldaten, abgeführt zu Pontius Pilatus, zu den Hohepriestern und ich weiß jetzt gar nicht zu wem noch allen. Er wurde verhört, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, er wurde verspottet, er wurde bespuckt. Ihm wurde der Bart ausgerissen, ihm wurde die Dornenkrone aufgesetzt und so weiter. Er wurde mit dem Stock geschlagen, genau, bis er, ja, seine Haut zerrissen war, mit Geißeln geschlagen und so weiter. Also es war eine extreme Sache und er hat das alles erduldet, heißt es, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und dann kam diese Kreuzigung, wo er dann noch Essig zu trinken bekommen hat, Essig mit Galle vermischt, heißt auch einmal. Und er hing dort an diesem Kreuz. Dort hat er die Armut getragen, er hatte nichts mehr. Er hatte nicht einmal mehr diesen Lendenschutz, den man ihn eigentlich immer in den Kunstwerken hingemalt oder hingeschnitzt hat. Er hing pudelnackt dort. Er konnte sich nicht einmal mehr bewegen. Nichts, er besaß nichts mehr. Und dann starb er, nachdem er sagte, es ist vollbracht. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Dann kann man das nicht in Frage stellen und sagen, na ob jetzt, das sieht ja alles ganz anders aus. Nein, der Glaube nimmt immer die Dinge, die nicht sichtbar sind, und bringt es aber dann in das Sichtbare. Und nicht umgekehrt. Dann starb er am Kreuz, dann wurde er begraben. Und noch was, am Kreuz, als er starb, ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Das gehört auch zu dem ganzen Ding. Das bedeutet, die Trennung zwischen Himmel und Erde ist damit aufgehoben. Wenn das Allerheiligste symbolisierte den Himmel und das Herausere das Irdische. Und die Trennung war dieser Vorhang und dieser Vorhang ist in dem Moment zerrissen, weil es vollbracht war. Dann wurde ihm Jesus in das Grab gelegt und am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und das ist ganz wichtig zu wissen, er ist auferstanden. Deine Kräfte sind am Werk, die versuchen das alles zu leugnen. Und er ist ja gar nicht gestorben und er ist ja gar nicht auferstanden. Er ist nach Indien gegangen und hat dort geheiratet und lauter so ein Zeug. Wird in den Medien immer wieder propagandiert. Das ist falsch. Jesus ist am dritten Tage auferstanden, so wie die Schrift es einfach vorausgesagt hat. Und dann ist er noch den Jüngern und den Frauen erschienen. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und dann hat er im Himmel das Opferblut gebracht, in dem himmlischen Allerheiligsten. Das Opferblut, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, ist angenommen worden. Es war ein vollkommenes Opfer. Ein Ja und ein Amen ist gesprochen worden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen, die es in der Schrift gibt. Dann die Inthronisierung Jesu auf dem höchsten Thron und wir mit ihm. Wir sind mit ihm auf dem höchsten Thron inthronisiert, wir sind in dieser Machtposition, wir sind wie alle Glaubenden gerechtfertigt worden, begnadigt worden und das ist eine maßgebliche Sache des ganzen Evangeliums der Gnade. Dann kommt der nächste Punkt, was da auch passiert ist, Es ist Satans Entmachtung. Der Satan wurde dadurch völlig entmachtet. Und wenn du manchmal denkst, ja, das stimmt doch gar nicht, der Satan wütet doch, schau dir doch das an, schau dir jenes an, dann glaub nicht das, was du mit deinen Augen, mit deinen Sinnen wahrnimmst, sondern glaub der Wahrheit, der Satan ist entmachtet und du bist mit Jesus auf dem Thron, du hast die Herrschaft. Und das musst du dann wissen, vor allen Dingen, wenn Schwierigkeiten sind in deinem Leben, dann musst du dich so sehen können, darum sage ich immer, dir das bildlich vorstellen, du musst dich sehen können, wie du auf höchsten Thron mit Jesus sitzt und wie der Satan unter deinen Füßen ist und entmachtet ist, weil wenn er unter Jesu Füßen ist, ist er auch unter deinen Füßen. Dann war noch diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Er kam als Stellvertreter Christi auf die Erde und der Heilige Geist ist nicht bloß zum Spaß her, er hat was mitgebracht, er hat Gaben mitgebracht, der Heilige Geist hat Wirkungen mitgebracht und eines steht noch aus, das kannst du dir aber auch immer schon mal bildlich vorstellen. Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Nicht mehr als Baby in der Futterkrippe, er wird wiederkommen als König der Herrlichkeit und er wird auf diese Erde kommen und er wird die Dinge, die alle noch nicht in Ordnung sind, wiederherstellen. Und all dies geschah und geschieht für dich und für mich und all dies ist gültig in aller Ewigkeit. Es ist gültig, es kann niemand mehr rückgängig machen, es ist geschehen, es ist vollbracht. Es gilt für jeden wiedergeborenen Gläubigen. Er, Jesus, trug deine Sünden, er trug deine Schuld, die Strafe und jeden Fluch, deine Krankheiten, deine Gebrechen, deine Schmerzen, deinen Mangel und deine Armut. Alles hat er ans Kreuz getragen. Und er wurde dann von Gott getrennt, aus dem Grund, damit du und ich, damit wir wieder mit unserem himmlischen Papa vereint und versöhnt sind. Es ist ein Evangelium, das ist eine super gute Nachricht. Nicht bloß eine gute Nachricht, sondern die beste Nachricht, die es eigentlich gibt. Das Evangelium der Gnade. Steckt kein Gebot und keine Strafe mehr drin. Es ist vollbracht, es ist erledigt. Die zentrale Sache des Evangeliums ist diese Botschaft. Also nicht die Wunder, die Jesus tat, die kann man nachlesen, die sind alles super und so stellt sich Jesus auch vor, wie es sein soll, wenn Glaubende aufstehen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium geht von Gethsemane bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, sage ich jetzt einmal. Okay, und das muss absolut in unser Herz. Das muss unseren Glauben erfüllen. Und diesen Glauben, ich nenne den einmal den Basisglauben. Ja, es gibt einen Glauben, wo du glaubst, das geschieht, was du sagst. Das ist wieder was anderes. Aber dieser Basisglaube, dann dieses Evangelium der Gnade, das muss dein Herz erfüllen, das muss sitzen. Diesen Glauben liebt Gott, diesen Glauben hört Gott, diesen Glauben, da brauchst du noch nicht mal was sagen im Gebet. Wenn du diesen Glauben in deinem Herzen aufstehen lässt, dann bewegt sich der Himmel. Das ist genau diese Andockstelle, wo sich Himmel und Erde verbindet, in deinem Herzen mit diesem Basisglauben. Und wenn du den hast, dann bist du auf der Siegerstraße. Weil der Glaube feststehen kann. Auch in Schwierigkeiten, wenn der Wind geht und die Ströme Wassers kommen und ein Haus wackelt, es wird nicht fallen, weil du hier auf der Basis eines festen Glaubens der Wahrheit des Evangeliums der Gnade gebaut hast. Und da gibt es noch ein Mittel dazu, dass dieser Basisglaube richtig fest wird. Es ist das, wo der Paulus sagt, werdet voll Geistes. Um das alles zu erleben, dass es nicht bloß ein Kopfwissen ist und du erlebst es aber nicht, weil das ist ja auf Dauer frustrierend. Und da gibt Paulus Anweisungen dazu. Es ist Epheser Kapitel 5, ab Vers 15 bis 20. Da schreibt der Paulus, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So, 5 Verse, steckt jede Menge drin. Das erste, seht zu, wie du wandelst. Das heißt, beurteile deinen eigenen Lebenswandel immer mal wieder, sei weise und trenne dich von allem, das den Geist blockiert. Trenne dich von allem, was nicht gut ist, das dir schadet oder wo du merkst, da geht der Geist in die Knie. Dann sagt er, kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das heißt, nutze deine Zeit vernünftig. Verplempere deine Zeit nicht. Das heißt ja nicht, dass du nicht eine Freizeit haben darfst und irgendwas. Aber die Relation muss einfach stimmen. Zuerst kommt die Zeit mit Jesus, die Zeit mit dem Heiligen Geist und dann kommt erst das andere. Und ich weiß, dass jeder von uns seine tägliche Arbeit zu erledigen hat und die Kraft kostet und die Zeit kostet. Aber wenn die Zeit mit Jesus zu kurz kommt, dann wird das andere auch alles schwer. Und wenn Jesus seine Zeit bekommt, wenn du die Gemeinschaft mit Jesus hast, mit dem Heiligen Geist, und du voll Geistes gefüllt wirst, dann wird sich alles andere gleich viel leichter erledigen lassen. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft und Gottes Gnade wird dir in all diesen Dingen Gelingen schenken und Kraft schenken und Überwinderkraft geben. Gut, dann sagt er, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Auf gut Deutsch, sei nicht dumm, sondern suche und erkenne Gottes Willen für dein Leben oder lerne auch von ihm. Das ist gut, deshalb sitzen wir gerade jetzt hier. Wir lernen von ihm, denn wenn wir nicht mehr dumm sind und erkennen, was Gottes grundsätzlicher Plan ist, dann ist es gut und dann wird das daraus auch ein Segen hervorkommen. Dann sagt er, berausche dich nicht mit Wein. Also du sollst dich nicht berauschen oder benebeln. Du sollst nicht saufen. Also berausche, beneble dich nicht. Aber nicht bloß der Wein gemeint. Nicht, dass einer sagt, na, dann trinke ich halt keinen Wein, trinke ich einen Schnaps. Nein, es geht um die Tatsache des Berauschens oder des Benebelns. Egal mit was. Manche tun es mit Alkohol, manche mit viel Nikotin oder anderen Drogen und Tabletten. Also es sind die Süchte aller Art, die wir bleiben lassen sollen. Auch ein Kaufrausch oder exzessiver Medienkonsum oder was immer alles heute so modern ist. Wenn es dein Herz gefangen nimmt und wenn es deinen Verstand benebelt, dann ist es schlecht für dich und die geistlichen Dinge. Also tut es nicht, sondern lieber, sagt der Paulus, werde voller Geist, voller Heiligen Geist. Und sagt Dank in allem, also nicht falsch verstehen, weil es sagen da manche, für alles und dann danken sie Gott für das, dass sie krank sind. Also das ist ganz eine üble Sache. Nein, in allem, auch wenn es einmal nicht ganz so rund läuft, danken, aber nicht für das, dass schlecht läuft, sondern danken für das, dass der Herr dabei ist und dich auch wieder herausführt aus dem Bereich, wo es nicht gut ist. Also nicht falsch verstehen, nicht für alles danken, sondern nur das, was von Gott ist. Ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn ich von irgendjemandem ein Geschenk kriege, dann bedanke ich mich bei dem, der mich beschenkt hat und nicht bei irgendjemand anders. Also du musst dich bei Gott bedanken für das, was er dir geschenkt hat und nicht bei Gott bedanken für das, was der Teufel dir untergejubelt hat. Dann spricht er von Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, wenn wir untereinander reden und singen sollen. Da wird in der Regel in den christlichen Kreisen gesagt, ja, voll Geistes werden, super, da machen wir Lobpreis. So ganz kurz und knapp. Das ist nicht falsch. Aber da steckt noch ein bisschen mehr drin. Das heißt also nicht nur einfach christliche Lieder singen. Denn der Paulus sagt, er singt mit eurem Herzen. Ja, wie kann ich mit meinem Herzen singen? Zum Singen braucht man schließlich einen Mund und Stimmbänder. Und spielen tut man mit den Händen das Instrument und doch nicht mit dem Herzen. Warum sagt es der Paulus? Du singst mit deinem Mund und du spielst das Instrument mit deinen Händen und das Herz steht voll und ganz dahinter. Um das geht's hier. Was du singst und was du spielst und für was du dankst, musst du mit deinem Herzen dann dahinter stehen. Dann ist es richtig gedacht. Dann ist dieser Lobpreis nicht bloß eine oberflächliche Pflichterfüllung, sondern es ist etwas, was in den Gehörgang unseres himmlischen Papas eindringt, ist in sein Herz. Und dann freut sich unser Gott, unser Papa, und dann läuft es einfach richtig. Also ich denke nicht, dass Gott mit jeder Art von Lobpreis, die es heute so gibt, ganz zufrieden ist. Die machen vielleicht einen Top-Sound, aber das Herz ist weit weg. Und das wäre kontraproduktiv. Und manche Liedtexte kann man fast nicht als Lobpreisgesang hernehmen, was da manchmal gesungen wird. Also wichtig ist auch, dass der Text des Liedes passt, dass du auch mit deinem Herzen dahinter stehen kannst und der auch biblisch haltbar ist. Und in erster Linie soll dieses Lob und dieser Dank für das sein, was Jesus und auch der Papa, als er Jesus ja als Opfer gegeben hat, was dort geschehen ist. Wie ich vorher alles gesagt habe, was er aufschreiben soll, von Gethsemane bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist einfach die zentrale Botschaft. Und genau das ist der Grund, für das wir den Herrn loben und preisen und danken sollen. Das ist einmal absolute Nummer eins. Und dann kannst du erst einmal danken für die Segnungen, die du empfangen hast, oder die Wunder, die er für dich getan hat. Da dankt man gerne dafür und das ist auch schön und richtig. Aber das Grundsystem für Lobpreis und Danksagung ist dieses Erlösungswerk. Weil ohne dem ist alles andere auch nicht viel wert. Und damit wird dieser Kontakt in den Bereich des Geistes hergestellt und damit fließt geistliche Kraft und füllt dich auf. Und der Geist ist ausgegossen. Da gibt es, warum sagt man da gegossen? Ja, gießen tut man Flüssigkeiten. Und ein Glas kann man voll füllen und ein Behälter kann man voll füllen. Also kann man es auch auffangen. Und wenn der Geist ausgegossen ist, dann kannst du, wenn du dich hinbewegst unter diese Ausgießung, kannst du dein Gefäß voll laufen lassen. Und das ist gut für dich. Also das ist wie wenn du ein Glas Wasser voll füllen willst, dann musst du es unter den Wasserstrahl halten, sonst wird es einfach nicht voll. Und wenn du unter den Wasserstrahl des Heiligen Geistes gehst, wirst du voll geistesgemacht. Und du brauchst es als Christ, weil, haben wir vorher einmal gelesen, die Tage sind böse. Es gibt auf dieser Erde momentan, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, einfach auch böse Tage. Und um diesen bösen Tag, der immer mal wieder auftauchen will, an deiner Tür klopft und rüttelt an dem, wie gut es dir geht, ob das überhaupt standhalten kann, dann brauchst du den Geist. Dann brauchst du Vollgeistes zu sein. Dann kannst du überwinden und dann wirst du auch überwinden. Denn dann bist du fähig, die Kraft des Geistes, die bereits in dir ist, freizusetzen. Und der böse Tag muss sich beugen und ein guter Tag daraus werden. Oder gute Tage daraus werden. Und der Satan, der dahinter steckt, hinter diesen bösen Dingen, der wird Reis ausnehmen, er wird fliehen, weil er dieser Kraft einfach nichts zu entgegensetzen hat. Und das geht halt einfach nicht ohne den Geist. Und das geht halt nicht, wenn du nicht voll Geistes bist, wenn du nur ein trockenes Glasgefäß bist. Also soll uns das schon ernstlich wichtig sein, dass wir voll Geistes werden. Denn im Geist ist die Kraft. Dein ganzes Bibelwissen im Verstand ist sehr gut. Aber versteh mich nicht falsch, diese ganze Sache hat aber keine geistliche Kraft in sich, wenn es im Verstand ist. Deshalb muss es unbedingt tiefer, es muss unbedingt lebendig werden in unserem Herzen, es muss unbedingt mehr vom Geist kommen, dann kannst du bestehen in all diesen Dingen. Und wenn du den Geist in dir entdeckst, ihn kennenlernst und ihn auch freisetzt, dann macht er dieses Bibelwissen lebendig. Ja, dann ist nicht nur irgendwo so im Kopf, ja, jetzt, ich weiß es zwar alles, warum funktioniert es nicht? Dann kommt es von innen heraus, vom Geist, und dann, ja, und es setzt sich was frei und es funktioniert und es kommt was in Gang, was du glaubst und was du betest und was du schon lange erhofft hast. Darum ist es einfach wichtig. Der Glaube wird lebendig. Die Liebe fängt an zu fließen. Die Weisheit wird dich leiten, das geistliche Gespür wirst du einfach haben. Du wirst sehen, hören, empfinden, geistlich sehen, hören und empfinden. Und es wird ganz normal und ganz real für dich sein, wenn du voll Geistes bist. 2. Korinther 3,17 ist so ein Schlüsselvers auch, wo der Paulus sagt, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Willst du Freiheit, brauchst du den Geist. Ohne Geist keine Freiheit. Ohne Geist fängt dich das Gesetz wieder ein. Das Gebot und es tötet. Wo der Geist ist, ist Freiheit. Wo der Geist die Herrschaft hat, in dem Bereich, wo er zu Hause ist, den Bereich, den der Geist erfüllt, da ist Freiheit. Und das nennt sich die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Da gehören wir hin. Und wenn du nicht in dieser Freiheit bist, dann kannst du in diese Freiheit auch kommen. Also lass dein Glas voll laufen und die Freiheit wird sich einstellen. Und auch die anderen Früchte des Geistes, wie sie im Galater beschrieben sind, werden nach und nach immer mehr sichtbar in deinem Leben. Und wenn man bloß einmal die Frucht der Freude nimmt, dann ist das schon eine herrliche Sache, wenn du von innen heraus einfach freudig bist und nicht von den Umständen so sehr abhängig bist, dann ist das schon eine ganz feine, tolle Sache. Und das alles ist wirklich ein triftiger Grund, um voll Geistes zu werden. Wenn du das willst, streck dich danach aus. An Gott liegt es nicht. Der Geist ist ausgegossen. Das Erlösungswerk ist bereits vollbracht. Es ist alles für dich parat. Und manchmal, wenn es nicht so läuft, dann denken die Christen, ja, wenn doch Jesus noch persönlich hier wäre, dann wäre alles super, dann würde ich zu ihm hingehen und da wird er mir helfen und tralala. Aber Jesus sagte was anderes. Er sagte, Johannes 16, 7, dass es nützlich ist, wenn er weggeht. Er sagt, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das ist eine ganz interessante Aussage. Also es ist nützlich gewesen, dass Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, weil er hat seinen Stellvertreter gesandt, den Heiligen Geist. Und wenn wir sagen Stellvertreter, dann denke nicht, ah ja, so einen zweitrangigen. Nein, nicht zweitrangig. Alles gleichrangig. Der Heilige Geist ist bloß nicht an einen Körper gebunden. Er ist ausgegossen auf die ganze Erde, auf das ganze Irdische. Und wer ihn auffängt, der hat diesen Geist. Und der Glaubende fängt den Geist eben ein. Ein Gott ist Geist. Es ist Gottes Geist, der anstelle von Jesus hier ist. Und er kann in jedem Glaubenden wirksam werden, wenn der Glaubende das endlich erkennt, wenn der Glaubende endlich auf die Idee kommt, ja, ich habe doch den Heiligen Geist, ich kann mit dem was tun, ich kann und ich darf ihn freisetzen und ich setze ihn ganz gezielt in dem und dem und dem Problem frei, damit der Segen Gottes da hineinkommt und die Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit und wo der Geist des Herrn ist auch Segen. Da kannst du dir nicht vorstellen, da ist jetzt der Heilige Geist, der erfüllt diese ganze Situation und es ist kein Segen drauf. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, der Heilige Geist ist Gott und er ist uns gegeben, dass wir mit ihm gefüllt werden und dass er wirksam ist. Und wir lesen es zum Beispiel beim Paulus, da heißt es in Apostelgeschichte 19,11, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Das war da auch, wo dann die Schürze und die Tücher von seinem Leib weggenommen wurden und die Kranken geheilt wurden, Dämonen ausgefahren sind, wo die Tücher und die Schürze draufgelegt wurden. Das ist eine ungewöhnliche Sache. Aber es tat Gott. Und welcher Gott? Gott, der Heilige Geist, tat es. Der in Paulus wirklich drin war, voll. Der Paulus war voll Heiligen Geistes, dass sich sogar seine Kleider und Tücher mit Heiligen Geist vollgesogen haben. Und sie konnten mitgetragen werden mit den Tüchern. Und dort, wo sie hingelegt wurden, ist Heilung geschehen, sind Dämonen ausgefahren, weil ein Dämon sich in der Gegenwart des Heiligen Geistes einfach nicht halten kann. Es geht nicht. So, und heutzutage, man hört es immer wieder, man hat es auch selber schon erlebt, ein bisschen in dieser Richtung, aber es ist einfach viel zu wenig. Und der Grund muss gesucht werden. Warum ist es eigentlich so? Warum ist das Wirken Gottes verhältnismäßig wenig zu dem, was wir in der Bibel lesen? Der Paulus sagt, Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus Kunde des Glaubens? Er sagt den Galatern, er tut es nicht wegen Gesetzeswerken, sondern er tut es, weil die Glaubenden glauben, was Jesus am Kreuz getan hat. Kommen wir wieder immer auf denselben Punkt, von Gethsemane bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieses ganze Erlösungswerk, die Kreuzigung, es ist vollbracht. Aus dem Grund, deshalb ist es so wichtig, das sich immer wieder zu geben, das Herz zu erfüllen mit dieser Botschaft. Das ist der Grund, warum der Geist Wunderwerke tut, weil er dieses Evangelium der Gnade einfach bestätigen will mit Zeichen und Wundern und Heilungen und weil er die Menschen, die das glauben, unwahrscheinlich liebt. Also nicht die Gesetzeswerke, sondern der Glaube. Und in den christlichen Kreisen wird eben so viel noch neutestamentliches Gesetz gepredigt. Du musst dies, du musst jenes, du musst das, um Gott zu gefallen. Das hätte ich jetzt auch tun können mit den Stellen aus dem Epheserbrief. Ja, wenn du nicht in Weisheit lebst, dann tut Gott nichts, hätte ich auch sagen können. Wenn du sündigst, dann tut Gott für dich nichts. Nein, das ist alles erledigt. Das Problem mit der Sünde und mit dem Gesetz ist erledigt. Denn wenn kein Gesetz ist, sagt der Paulus, dann gibt es auch keine Übertretung. Klipp und klar. Und wenn du voll Geistes bist, dann brauchst du auch kein Gesetz mehr und kein Gebot, weil dann wirst du nach dem Geist handeln. Und der Geist ist ein Geist der Liebe und der Gnade. Und dann wirst du in Liebe und in Gnade leben und wandeln. So einfach ist es eigentlich. Und wenn den Christen immer was anderes gesagt wird, dann macht man übertünchte Gräber draus, wie die Pharisäer, was Jesus gesagt hat. Ihr gleicht den Gräbern übertüncht, außen ist weiß eingekalkt, dass es schön ausschaut. Oder geht doch einmal am Friedhof, überall sind schöne Steine und schöne Erde und schöne Blumen und Figuren und was weiß ich, was alles den Leuten einfällt. Aber innen drin sind halt doch einfach bloß Totengebeine. Da innen drin ändert sich nichts. Und das ist genau das, das Bild, das der Heilige Geist oder Jesus benutzt hat, um den Pharisäern das klarzumachen, um was es geht. Es geht um die Veränderung innen. Und innen ist der Heilige Geist zuständig. Also starte in diesem Glauben an dieses Evangelium der Gnade und bau hier auf, geh hier Stufe für Stufe weiter. Denn Gott, dein Papa, er liebt seine Kinder unendlich. Und weil er dich so sehr liebt, deshalb hat er der Jesus geopfert, den er auch so sehr liebt. Und trotzdem hat er ihn geopfert. Und seine Liebe übersteigt unsere Schwachheit weit. Die Liebe unseres Papas, die übersteigt unsere Schwachheiten weit. Unsere Sünden sind gesöhnt, unsere Sünden sind vergeben. Er hat Frieden gemacht mit uns. Durch das Blutopfer Jesu hat er es gemacht. Nicht mit deinem, ach bitte vergib mir, ach bitte tue ich Buße oder sonst was. Er hat Frieden gemacht durch das Opferblut Jesu. Das war es. Und er hat den Heiligen Geist gesandt. Und der Heilige Geist ist jetzt nicht gekommen als Gottes Controletti, um die Gläubigen zu beurteilen, um die Gläubigen zu kontrollieren, wenn sie was falsch machen und dann eine aufs Haupt zu geben. Nein, er ist nicht der Controletti, er ist auch nicht von der Stasi. Der Heilige Geist ist gekommen, um beizustehen und zu helfen und zu lehren und zu trösten, zu ermutigen, um den Weg zu weisen, um uns zu segnen und um auch Wunder zu tun für uns. Er ist der Wunderwirker. Und diesen Heiligen Geist dürfen wir immer besser kennenlernen. Immer besser kennenlernen. Mit ihm, wie wir mit ihm zusammenarbeiten, wie wir ihm auch vertrauen. Er ist nicht so irgend so ein, eine Wolke oder eine Taube, die irgendwo rumschwirrt. Nein, es ist der Geist Gottes und wir müssen lernen, mit ihm umzugehen, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn auch freizusetzen. Er will ja freigesetzt werden und das kannst nur du tun. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Darum hast auch du die Möglichkeit, den Heiligen Geist freizusetzen. Wenn dir irgendwas wehtut, wenn du irgendwo Krankheit an deinem Körper hast, dann leg die Hände drauf und setz den Heiligen Geist, den du ja bereits hast, frei. Und denk nicht, hat nicht geholfen. Doch, und tu es nicht bloß mit 10 Sekunden, sondern vielleicht tust es auch mal längere Zeit. Und hartnäckig dabei bleiben, weil wir sind ja Lernende. Wir können nicht sagen, na ja, bei Jesus ist es auch immer gleich sofort passiert, aber Jesus war kein Lernender, er war halt der Meister. Und beim Lehrling funktioniert es halt nicht immer ganz gleich so super, aber wenn der Lehrling auf den Meister schaut und es nachahmt, dann lernt er das auch und wird auch irgendwann Meister. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Wir trainieren, wir lernen, wir üben, wir machen Fehler. Wir vergessen manches wieder, wir lernen es wieder neu, aber wir bleiben dran. Und irgendwann sind wir dann auch Meister. Das ist das, was der Herr will, dass seine Kinder lernen und Meister werden in den geistlichen Dingen. Seine Kraft kennen, seine Kraft einfach freizusetzen, die Kraft zu spüren, das ist das, wo uns der Herr hinhaben will. Und deshalb soll man das tun, in der Praxis anwenden, nicht denken, naja, der Herr wird es dann vielleicht schon mal machen, wenn nicht, kann er nichts ändern. Ganz ein grober Denkfehler, weil der Herr ist der Geist und du hast ihn empfangen. Werde voll Geistes, setz den Geist frei und die Dinge werden geschehen, die Heilungen und die Freisetzungen von teuflischen Pfeilen wird geschehen. Trachte auch nach diesen Gnadengaben, wenn du das liest im 1. Korinther 13 oder 12, wo die Geistesgaben beschrieben sind, dann siehst du, das ist der Heilige Geist, der hat diese Gaben dabei. Er hat sie deshalb mitgebracht, dass sie angewendet werden. Und wir Christen haben uns auf das Abstellgleis jagen lassen und denken immer, naja, er wird schon was tun und wenn er nichts tut, kann ich nichts ändern. Fehler. setzt den Geist frei, die Gnadengaben werden sich mit freisetzen, Stück für Stück. Es wird oft von Geistesgaben gesprochen, aber eigentlich heißt es Gnadengaben. Und wenn ich Gnadengaben liest, dann muss ich wissen, es heißt gegeben aufgrund der Gnade. Nicht gegeben, weil du so gut bist, sondern gegeben, weil Gott dir Gnade geschenkt hat. Darum sind wir wieder am Anfang. Das Evangelium der Gnade ist für uns so wichtig. Das wäscht uns rein vom Evangelium der Gesetzlichkeit. Das ist der falsche Bund. Wir stecken nicht mehr im Bund des Gesetzes, im Bund der Gebote und der Leistung. Und ja, machst du Gutes, wirst du gesegnet, tust du Schlechtes, geht es dir schlecht. Wir sind aus dem heraus, wir sind im Gnadenbund. Wir Menschen sind halt einfach falsch geprägt. Von den fünf Sinnen, was wir erfahren haben, was wir gesehen, erlebt haben, gehört haben, was uns passiert ist, die Umstände, von dem sind wir geprägt, die sind wir gewohnt. Die Umstände, egal ob schlecht oder gut, auf die schauen wir in der Regel, die sind wir einfach so gewohnt und unser Verhalten richtet sich dementsprechend aus. Das ist für keinen von uns jetzt ein Vorwurf, das sind wir einfach gewohnt. Aber da müssen wir umlernen. Der Glaube fängt nämlich an, die Dinge zu sehen, die noch unsichtbar sind. Der Glaube, der Herzensglaube schaut auf das Unsichtbare, er schaut auf Gott und auf seine Verheißungen. Das heißt, es sind Versprechen im Wort und wenn Gott dir sein Wort gibt, dann hält er es auch, sonst wäre er nicht mehr Gott. Wir schauen vor allen Dingen auf das Werk des Kreuzes im Glauben und danach sollen wir unser Herz oder unser Verhalten, unser Leben ausrichten. Das muss man lernen. Das ist nicht etwas, wo man, jetzt habe ich die Information, jetzt mache ich so. Das ist ein Prozess des Umlernens, weil wir sind Falsches gewohnt und da müssen wir das Richtige erst lernen und eine Gewohnheit daraus werden. Und der Glaube erfasst das Unsichtbare und bringt es ins Sichtbare. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, im Glauben zu sprechen, das und das soll geschehen, was dann losgeht. Welche Zweifel dann plötzlich auftauchen. Kann doch gar nicht sein und ich mag es ja gar nicht alles erzählen. Aber wir lernen es und es ist die Wahrheit, was Gott gesagt hat. Wenn wir im Herzen glauben und nicht zweifeln, dann wird es für uns nämlich zur Normalität, dass die Dinge geschehen, die wir bitten oder die wir sagen, dass sie geschehen sollen. Ich glaube nicht, dass Jesus gezweifelt hat und gesagt, ob der Feigenbaum jetzt wirklich verdorrt, ich weiß nicht so recht, das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich sage jetzt lieber doch an Petrus und Johannes, sie sollen die Axt holen. Nein, das hat er nicht getan. Er war sich ganz klar und sicher. Er hat gesagt, nimmermehr soll Frucht von dir gegessen werden. Es war ihm klar, der stirbt ab, weil er hat ihn verflucht. Und so war es auch. Er hat seinen eigenen Worten geglaubt. Und das müssen wir erst lernen. Weil man glaubt vielleicht, wenn Gott was sagt, okay, dann ist schon okay. Aber wenn ich, was sage ich doch nicht, so ungefähr. Aber da will uns Jesus hinbringen. Und es geschieht immer mehr, wenn wir lernen, die Kraft des Geistes fließen zu lassen. Denn diese Worte, die wir aussprechen im Glauben, das sind dann auch Geist und Leben. Sie bewirken einfach was. Und wenn du bittest in diesem Fluss, in dieser Glaubenshaltung, dann ist es einfach klar, dass der Papa das für dich tut. Und das geschieht, was du sagst. Und dass der Kranke geheilt wird, wenn du ihm die Hände auflegst. Und dass der Dämon ausfährt, wenn wir im Namen Jesus befehlen, dass er ausfahren muss. Es muss uns in Fleisch und Blut übergehen, es muss klar werden, das müssen wir trainieren, das müssen wir lernen. Und wenn wir erfolgreich sind, ein Stück weit, dann geht der Glaube ein bisschen nach oben und sagt, aha, jetzt haben wir schon ein Stück geschafft, wir wollen aber noch weiter und wir wollen noch mehr. Und wie gesagt, um es abzurunden, der Glaube braucht das Fundament in deinem Herzen, auf dem er stehen kann. Und dieses Fundament ist die Gnade Gottes. Und deshalb ist dieses Evangelium der Gnade das A und O. Sonst wird dein Glaube vielleicht immer mal ein bisschen aufflackern und beim nächsten Problem wird er wieder zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Wenn aber auf Fundament der Gnade gebaut ist, kann der Wind kommen und wenn du dir mal vorstellst, dass ein Kartenhaus gebaut, mehrere Etagen, normalerweise, wenn jemand ein bisschen so macht, fällt es ein. Aber wenn das Fundament Gnade ist, dann kannst du hinblasen, wie du willst. Das Kartenhaus fällt nicht ein, weil es, ja, müssen wir fast sagen, angeklebt ist. Das Fundament ist ein Fundament, das hält. Und das vollbrachte Erlösungswerk ist dieses Fundament. Also das ist einfach die absolute Basis. Also wenn du Bibel liest, mach es nicht so, wie viele das tun. Die suchen ewig im Alten Testament rum. Damit baust du kein Fundament der Gnade. Im Alten Testament sind ein bisschen Schattenbilder drin, dahin. Aber es ist auch ganz viel Gesetz drin und ganz viele Dinge, die man aus der Sicht der Gnade total falsch versteht. Wir haben eine neue Zeit ab Jesus, das ist das Zeitalter der Gnade, und da müssen wir auch das, wo wir jetzt leben, so nehmen, dass wir die Gnade jetzt für uns haben. Denn Johannes 1,17 sagt uns, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und so ein Übersetzer hat das einmal herausgefunden, dass es eigentlich ein Wort ist, das Gnade und Wahrheit, und dass es heißt, die wahre Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Ja, die echte, die hundertprozentige, die beste Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Also nimm dieses Erlösungswerk und des Evangeliums der Gnade, schreibe es in dein Herz immer wieder und immer wieder, bis das ganze andere rausgegangen ist. Warte nicht, bis der Verstand damit überfließt, sondern nimm es tiefer, nimm es in dein Herz auf. Du wirst erstaunt sein, wie sich dein Leben verändern wird. Gut. Da bin ich jetzt einmal fertig.